Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich möchte Ihnen im Namen der Freien Demokraten alles Gute im neuen Jahr wünschen, Glück und Gesundheit, und zwar zunächst einmal ganz persönlich gemeint. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle zu unserem traditionellen Dreikönigstreffen hier in Stuttgart, der ältesten historischen Veranstaltung irgendeiner Partei, die in Deutschland antritt. Wir sind stolz darauf, dass wir die Fackel der Freiheit heute auch hier wieder zum Leuchten bringen können. Sie erleben, eine Partei, bei der der ein oder andere in der Vorbetrachtung des Dreikönigstreffens geschrieben und beobachtet hat, na, die sind ja so geschlossen, da ist gar kein Hickhack, kein Streit. Die Geschlossenheit in der FDP konnte übrigens völlig ohne Bespitzelung durch meinen Büroleiter hergestellt werden. Und meine Damen und Herren, dem einen oder anderen Betrachter mag das langweilig sein. Meine Sorgen hätte Edmund Stoiber gerne. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, der eine oder andere erinnert sich noch daran, wie wir beim letzten Mal betrachtet wurden, frisch in der Rolle als stärkste Oppositionskraft in Zeiten einer sogenannten Großen Koalition, und dass das nicht einfach ist, demokratische Kontrolle gegen so riesige Mehrheiten auch stattfinden zu lassen, das kann sich jeder leicht vorstellen. Wir haben Landtagswahlen gehabt und ich glaube, 12 Monate später können wir sagen, die FDP nimmt ihre Rolle als stärkste Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag klug, richtig, konstruktiv, aber auch temperamentvoll und entschieden zum Wohle unseres Landes wahr, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben Wahlen gehabt im letzten Jahr. Wir haben sie alle stattlich und zum Teil großartig bestanden. Wir haben an den Wahlen teilgenommen, weil keinerlei Fristen bei der Einreichung von Wahllisten verpasst worden sind. In unseren Zeiten ist das ja schon mal was Bemerkenswertes. Und meine Damen und Herren, deswegen schauen wir auf das Jahr 2007. Mit Optimismus, mit viel Zulauf, Rückendeckung in der Bevölkerung, bei Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern. Denn natürlich waren die Chancen für wirkliche Reformen noch nie, seit langem jedenfalls, nicht so groß wie in diesem Jahr 2007. Der eine oder andere meint, wer in der Opposition sei, müsse sich schlechte Lage des Landes wünschen. Was für ein Unfug. Wir sind zuallererst deutsche Patrioten. Und ich bekenne mich auch dazu, ein solcher Verfassungspatriot zu sein. Ich finde, man darf das auch mal sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich wehre mich gegen diese Reflexe, wenn eine Opposition die Politik einer Regierung kritisiert, dann redet sie das Land schlecht. Wir reden nicht schlecht über Deutschland, sondern wir halten die Politik der Bundesregierung für schlecht. Und wer Deutschland und die Regierung verwechselt, dem wünsche ich herzlich willkommen im Absolutismus, aber nicht in der Zeit der Demokratie. Wir nehmen unsere Rolle wahr, die gerade in der Demokratie wertvoll ist. Opposition ist nicht Mist, auch wenn wir an die Macht wollen. Ja, das wollen wir. Opposition ist eine ehrenvolle, notwendige demokratische Kontrollfunktion, die wir wahrnehmen, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist schön, wenn die Wirtschaft wächst. Und es ist schön, dass wir erste Lichtblicke am Arbeitsmarkt haben. Es ist erfreulich, dass es Steuermehreinnahmen bei Bund, Ländern und Gemeinden gibt.
äußerst unerfreulich ist aber, dass es trotz dieser Steuermehreinnahmen, dieser Rekordmehreinnahmen, eine Regierung gibt, die gleichwohl die größte Steuererhöhung der Geschichte der Republik gerade zum 1.1. dieses Jahres in Kraft gesetzt hat. Das ist in Wahrheit die falsche Antwort. In Wahrheit müssten wir die Chance durch eine etwas bessere Wirtschaftsentwicklung jetzt nutzen, um die strukturellen Veränderungen unseres Landes durchzusetzen. Ja, die Konjunkturkrise ist im Augenblick vorbei, aber das ist noch keine Beantwortung der Strukturkrise. Und wer jetzt nicht die Strukturkrise unseres Landes angeht, wer das wieder verschläft, trotz besserer Chancen auf dem Arbeitsmarkt, der wird nur erleben, dass die nächste Konjunkturkrise Deutschland doppelt hart trifft. Das ist törichte Politik. Dagegen wenden wir Freie Demokraten uns. Einer hat Deutschland jetzt eine Reformpause empfohlen, weil er der Meinung ist, das, was gemacht worden ist, sei ausreichend. Ich will ja die Party der Regierung nicht stören, wobei es schon geradezu putzige Züge hat, wenn man hört, dass die Union sagt, das ist ein Merkel-Aufschwung und die SPD sagt, nee, das ist noch der Schröder-Aufschwung. Persönlich bin ich der Überzeugung, hat selbst das Wetter mehr mit diesem Aufschwung zu tun als die Regierung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber bitteschön, das Falscheste, was man als Konsequenz aus diesen etwas besseren Daten ziehen kann, über die sich doch jeder freut, jeder hier oben, jeder, der uns zusieht oder der hier in diesem Raum versammelt ist. Das Falscheste, was man als Konsequenz daraus ziehen kann, ist jetzt quasi auszuruhen. Glaubt hier eigentlich irgendjemand, dass unsere internationalen Wettbewerber ein Päuschen machen, bis wir den Hintern hochkriegen? Glaubt eigentlich irgendjemand, in China wird ausgerufen, bitte mal beim Wirtschaftswachstum etwas langsamer, die Deutschen kommen nicht mehr mit? Wer glaubt, dass der Rest der Welt auf Deutschland wartet, der hat meines Erachtens die Lage der Weltwirtschaft nicht ansatzweise begriffen. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, und zwar in diesem Jahr noch stärker, als es in den letzten Jahren ohnehin schon notwendig war, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und nun haben wir ja einen neuen Begriff. Dieser neue Begriff lautet jetzt ja Politik der kleinen Schritte. Für diejenigen, die sich ein bisschen erinnern können, früher wurde das genannt Politik der ruhigen Hand. Politik der kleinen Schritte, Politik der ruhigen Hand. Ich meine, die ganze Welt schnürt die 7-Meilen-Stiefel. Und wir empfehlen unserem Volk durch diese Regierung eine Zeitlupenpolitik. Wer wirklich glaubt, mit Slow Motion könne er in einer rasant verändernden Welt zurechtkommen, der ist der Totengräber auch des sozialen Wohlstandes in Deutschland. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, muss ausgesprochen werden, weil ich überhaupt nicht akzeptieren kann, dass mit Wirtschaftswachstum von in diesem Jahr vielleicht 1,7%, vielleicht und hoffentlich sogar etwas mehr, Entwarnung gegeben wird. Ich kann nur allen Reformbremsern sagen, bloß weil es dem Esel wieder etwas besser geht, sollte er nicht gleich wieder aufs Eis geführt werden. Und meine Damen und Herren, das Eis ist immer noch dünn. Die Tatsache, dass wir nun konjunkturelle Aufhellung erleben, das darf die deutsche Politik nicht dazu bringen, strukturelle Reformen aufzugeben. Diese Konjunkturkrise, sie muss in Wahrheit, wenn die nächste vermieden werden soll, mit strukturellen Antworten aufgearbeitet werden. Sonst werden wir bei den großen zeitlichen Entwicklungen erleben, dass wir weiter absteigen. Denn es ist ja nicht so, dass wir aufholen würden mit 1,7% Wirtschaftswachstum. Schon wer sich in Europa umsieht, weiß, dass Europa im Durchschnitt schneller wächst. Natürlich ist es schön, wenn nach 7 Jahren Rot-Grün der Schmerz nachlässt. Und natürlich freuen sich auch einige, dass sie das überlebt haben. Aber das ist noch kein Grund für Entwarnung. Die Weltwirtschaft ist etwa bei 5%. Die Europäische Union wächst schneller. Das heißt, relativ holen wir nicht auf, sondern wir fallen eher etwas weiter zurück. Langsamer als in den letzten Jahren, das ist wahr. Aber das war es auch schon, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eine Regierung, der der innere Kompass fehlt, der fehlt eben auch die Richtung. Eine Politik, die nicht mehr weiß, wohin sie will, sie wird immer auf der Stelle treten. Ein Parlament, das einfach nur eine Liste von 109 Gesetzen beschließt, war nicht fleißig und gestaltet noch lange keine Zukunft. Was wir in Deutschland brauchen, und dafür muss das Jahr 2007 das richtige Jahr sein, ist eine Debatte darüber, was die Grundlagen unserer Gesellschaft und damit auch unserer Politik sein sollen. Ich möchte mit einem großen liberalen Vordenker hier beginnen in einem Zitat. Ralph Dahrendorf, er hat fast prophetisch vor 25 Jahren die Frage gestellt: Das Ideal des ausgehenden sozialdemokratischen Jahrhunderts ist der wohlwollende Staat. So schrieb er, er meinte sozialdemokratisch übrigens nicht im Sinne der Parteipolitik. Was aber, so fragte Ralph Dahrendorf, wenn dieser wohlwollende Staat von den Bürgern nicht mehr als wohlwollend, sondern zunehmend als teurer Versager empfunden wird? Zitat Ende. Ich fürchte, an dieser Stelle sind wir angekommen. Das Unwohlsein unserer Zeit heißt, der Bürger zahlt immer mehr für den Staat, aber dafür, wofür der Bürger den Staat braucht, dort wird er immer schlechter. Bei der inneren Sicherheit, bei der äußeren Sicherheit, bei der sozialen Treffsicherheit, bei der Infrastruktur, bei der Bildung und auch bei der Kultur. Überall bei diesen klassischen Hoheitsaufgaben eines gebildeten Gemeinwesens, überall dort, meine Damen und Herren, wird der Mangel verwaltet. Manche sehen uns Liberale als neoliberale Staatsgegner. Gelegentlich habe ich sogar das Wort Staatsfeind mit meinem Namen in Verbindung gesehen. Das ist eine groteske Verzerrung. Wir Liberale, wir bejahen den Staat. Ja, wir Liberale, wir wollen sogar einen starken Staat. Aber stark ist der Staat, der sich auf seine Kernaufgaben konzentriert. Und schwach ist der Staat, der sich verzettelt. Und das ist die heutige Lage, meine sehr geehrten Damen und Herren. In diesem Jahr, und Wolfgang Gerhard und meine Person, wir erinnern uns besonders gerne daran, in diesem Jahr ist es 10 Jahre her, dass die FDP das neue Grundsatzprogramm der Freien Demokraten, die Wiesbadener Grundsätze, auf dem Bundesparteitag beschlossen hat. Ein zweites Zitat möchte ich hier einführen dürfen. Die Trennung, so heißt es dort, die Trennung zwischen Freiheit und Verantwortung, möglichst viele Rechte und Freiheiten beim Bürger und möglichst viele Pflichten und Verantwortung beim Staat, führt nicht nur zur Unfinanzierbarkeit unseres Gemeinwesens, sondern zum Verlust von Freiheitlichkeit und Engagement in unserer Gesellschaft. Zitat Ende. Ich möchte es für mich wie folgt übersetzen. Freiheit und Verantwortung, das ist wie ein Muskel. Wird er nicht trainiert, verkümmert er. Und meine Damen und Herren, das ist die Herausforderung unserer Zeit, dass wir uns denen entgegenstellen, die meinen, mit ihren roten Fahnen hätten sie die Begriffshoheit über soziale Gerechtigkeit für sich gepachtet. Das wollen wir nicht länger durchgehen lassen. Ich lasse mir nicht länger von der politischen Linken sagen, was soziale Politik in Deutschland ist. Unsere Politik der wirtschaftlichen Vernunft, sie ist eine weit sozialere Politik als jede rote Fahne, ob sie von der SPD, bei den Grünen, von den Postkommunisten oder neuerdings auch von den schwarzen Sozialdemokraten durch die Fahnen, durch die Straßen getragen werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sozial wird bei allen anderen Parteien nur noch mit staatlicher Umverteilung übersetzt. Aber das ist nicht sozial. Sozial heißt in der Wortwurzel, im eigentlichen Bedeutungssinne des Wortes, nicht staatliche Kategorie, sondern es ist eine gesellschaftliche Kategorie. Nächstenliebe ist doch keine staatliche Dienstleistung. Und sozial ist nicht ein staatlicher Organisationsprozess zuerst mit noch so hohen Steuern und immer mehr Umverteilung. Sozial ist zuallererst die Hinwendung des Menschen zum Menschen. Es ist die Freiheit nicht von Verantwortung, die wir Liberale meinen. Es ist die Freiheit zur Verantwortung, für die wir streiten, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und ich halte es für töricht, dass mal soeben alles unter dem Begriff der sozialen Gerechtigkeit an wirtschaftlicher Unvernunft beschlossen werden kann. Das hat ja eine gewisse Tradition in diesem Land. Irgendeine Maßnahme der wirtschaftlichen Vernunft bekommt von der politischen Konkurrenz den Stempel unsozial, und schon gibt es eine Kaskade der Erregung. Und es wird gerufen, ja, das kann dann ja auch nicht richtig sein. Diese Hohepriester der sozialen Gerechtigkeit haben im Namen der Umverteilung in Wahrheit dazu geführt, dass wir noch nie so viele junge Menschen in Armut hatten. Und deswegen werben wir Liberale nicht für eine Politik der besten sozialen Absichten. Die bestreite ich niemanden. Wir werben für eine Politik der besten sozialen Ergebnisse. Das ist sozial in unserer Zeit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nehmen wir doch mal das Arbeitsrecht. Es weiß doch jeder, der ein bisschen von wirtschaftlichen Zusammenhängen versteht, dass wir ein sehr verkrustetes Arbeitsrecht haben. Und natürlich muss es reformiert werden. Und sofort hören wir dann von den anderen, denen geht es ja nur darum, Leute leichter zu entlassen. Was für ein Popanz! Es geht bei der Reform des Kündigungsschutzes nicht darum, Menschen leichter zu entlassen. Es geht darum, Menschen leichter einzustellen. Das ist sozial, meine sehr geehrten Damen und Herren. Oder nehmen wir doch die Diskussion über das Leistungsprinzip. Von einigen wird ja Leistung mittlerweile als eine Art Körperverletzung betrachtet. Das Leistungsprinzip ist nicht soziale Kälte, sondern es ist in Wahrheit die Voraussetzung dafür, dass derjenige, der etwas leisten kann, den Anreiz hat, sich anzustrengen, damit das erwirtschaftet werden kann, was diejenigen brauchen, die nicht das Glück im Leben auf ihrer Seite hatten. Das ist eine sozial motivierte Definition des Leistungsprinzips, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und an was haben wir uns gewöhnt in diesem Zusammenhang? Arm, aber sexy. Donnerwetter. Wissen Sie, ein Politiker, der sich mit einem so dekadenten Slogan empfiehlt, ist das eine. Aber dass man mit dem Werben für die eigene Armut im eigenen Land durch eigenes Regierungshandeln auch noch 30% in Berlin bekommen kann, das ist in meinen Augen ein echter gesellschaftlicher Skandal, liebe Freundinnen und Freunde. Arm, aber sexy. Was sind denn die anderen Länder? Reich und unerotisch. Gaga-Slogans sind das. Und das kommt alles so träufelnd hinein und es wird nachgeschrieben und nachgeplappert. Keiner hinterfragt das. Das ist die pure Dekadenz. Dekadent ist es, zum Beispiel dem eigenen Volk vorzugaukeln, es gäbe ein anstrengungsloses Auskommen im Leben. Das kann es nicht geben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das kann es nicht geben. Und merken Sie eigentlich, worüber die anderen Parteien reden? Und deswegen habe ich mir vorgenommen, in dieser Rede das einmal sehr grundsätzlich auch anzugehen. Die anderen Parteien, worüber reden die? Ein Jahr lang, ach noch länger, über die Heuschrecken die sogenannten Heuschrecken, über die sogenannte Unterschicht, über die Links- und Rechtsradikalen. Über alles wird in diesem Land eine ausführliche Diskussion geführt. Nur über diejenigen, die in Wahrheit den Wohlstand dieses Landes erwirtschaften, die morgens nicht liegen bleiben, sondern aufstehen und zur Arbeit gehen, ihre Kinder zur Schule bringen. Die ganz normale Mitte, über die muss in Deutschland wieder gesprochen werden. Und wir wollen Anwalt dieser vergessenen Mitte in Deutschland sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herrgott nochmal, wir müssen uns doch keine Sorgen machen um diejenigen, die so stark sind, dass sie mal eben nach Monaco gehen können. Und ich mache mir offen gestanden auch keine Sorgen über diejenigen, die selber leisten könnten, aber lieber auf Kosten anderer leben möchten. Wenn da ein Mann mit einem ungepflegten Äußeren, und das darf man noch sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist erlaubt, um es Ihnen klar zu sagen. Ich hätte als Anwalt in meiner Anwaltskanzlei den Kerl auch nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Ich sage das auch so, wie es ist. Große Empörungswelle, dass der da so einen Button drauf hat, Arbeit ist SCH. Ja, für alles ist die Gesellschaft verantwortlich. Ist nie jemand für sich selbst verantwortlich. Das kommt übrigens dann zu dieser völligen Übertreibung des Staates und seiner Strukturen. Es sind immer andere. Was für eine Zumutung, dass man jemandem sagt, pass mal auf, wenn du einsteigen willst im Beruf, dann richte dich mal bitte schön so her, dass du auch im Vorstellungsgespräch nicht nur schon aufgrund deiner äußeren Form und vielleicht der ein oder anderen Geruchsbeeinträchtigung ausgeladen wirst. Ich sage das, meine Damen und Herren, auch das ist nämlich eine Frage des Sozialstaatsverständnisses. Der Sozialstaat ist für diejenigen da, die sich selbst nicht helfen können. Er ist nicht für diejenigen da, die lieber auf Kosten anderer leben möchten, obwohl sie es besser könnten. Das sage ich als Liberaler. Und bitte schön, wenn dieser Mister unrasiert dann beispielsweise mehrere Vorstellungsgespräche ablehnt, nicht hingeht, weil er keine Zeit hat, mit dem Herrn Ministerpräsidenten zusammenzutreffen. Ich möchte mal wirklich, ich glaube, jeder echte, wirklich Arbeitssuchende würde, wenn er von einem Ministerpräsidenten die Einladung bekommt, um ihm persönlich zu helfen, im eigenen Büro, definitiv lieber 2 Stunden vorher aufstehen, als auch nur 5 Minuten zu spät zu kommen. Aber da gibt es dann diese ganz politisch korrekten Betrachtungen. Schweres Schicksal. Er muss ja nicht hingehen. Und wenn er nicht hingeht, ist es seine Sache. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, er soll anschließend nicht bei Ihnen die Hand aufhalten. Ich arbeite gerne für diejenigen, die selber Hilfe brauchen. Für solche Leute wollen wir keinen Steuereuro ausgeben, weil es nämlich dann den Bedürftigen fehlt. Für die brauchen wir das Geld, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich bleibe dabei, in unserer Gesellschaft müssen die Tugenden eines Wirtschaftswunders wieder gelten. Leistung muss sich lohnen. Wer arbeitet, muss mehr haben als derjenige, der nicht arbeitet. Und alles, was verteilt werden soll, muss vorher erst einmal erwirtschaftet werden. 3 einfache Stehsätze von dem einen oder anderen als neoliberale Wirtschaftstheorie abqualifiziert. In Wahrheit ist es eine liberale Geisteshaltung. Es ist nämlich das Prinzip Freiheit zur Verantwortung. Zur Verantwortung gehört es, dass jemand, der es kann, sich auch um sein persönliches Schicksal kümmert und dass die Gemeinschaft dort einspringt, wo der Einzelne nicht weiterkommt. Und meine Damen und Herren, auch die Wirtschaft trägt Verantwortung für den inneren Zusammenhalt unseres Landes. Diese Verantwortung habe ich bei mehreren Entscheidungen des letzten Jahres nicht erkennen können. Ich bin nicht verdächtig, ein Freund des Klassenkampfes zu sein. Ich weiß auch, dass es unternehmerische Gründe geben kann, Stellen abzubauen. Aber es ist nicht hinnehmbar, dass in einer Bilanzpressekonferenz bekannt gegeben wird, dass man mal eben die Vorstandsgehälter um 30% erhöht und gleichzeitig die Entlassung von Tausenden von Mitarbeitern ankündigt. Das ist nicht soziale Marktwirtschaft, das ist die Verleumdung von sozialer Marktwirtschaft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der FDP wird ja manchmal vorgeworfen, sie mache eine Klientelpolitik für den Mittelstand. Richtig ist, dass wir uns besonders dem Mittelstand verpflichtet fühlen. Und ich will es in den Worten von Rainer Brüderle wiedergeben, weil das nicht nur Wirtschaftsdenken ist, sondern in Wahrheit auch ein ganz wichtiger gesellschaftspolitischer Ansatz. Wir wollen eben keine Wirtschaft, die nur aus Großkonzernen und Ich-AGs besteht. Und deshalb unterscheiden wir Liberale sehr genau zwischen Unternehmern, die sich mit Herz und Hand ihrem Geschäft verschreiben und manchen Managern, die Belegschaft und Gesellschaft aus dem Auge verloren haben. Und das ist eben auch der wesentliche Unterschied. Im Mittelstand, und das ist das Rückgrat der Wirtschaft, fühlt sich eben der Chef fürs Ganze und zwar auch letzten Endes für den einzelnen Mitarbeiter, auch wenn er vielleicht mal aus privaten Gründen durchhängt, verantwortlich. Im Mittelstand löst sich niemand leichter Handes, leichten Herzens von seinen Beschäftigten. Im Mittelstand macht man es sich doppelt und dreimal schwer, bevor man sich nach einer Auftragsstelle auch von Beschäftigten trennt. Das ist das Prinzip Verantwortung, über das wir hier reden wollen. Und es mögen einige den Mittelstand und unser Engagement dafür als Klientelpolitik betrachten. Ich sage Ihnen, wenn der Mittelstand in Deutschland gebrochen wird, dann bricht das ganze Wirtschaftswesen in Deutschland gleich mit. Und deswegen werben wir dafür. Wir wollen die Teilhabegesellschaft. Teilhabegesellschaft. Dazu gehört die demokratische Teilhabe, aber es gehört ausdrücklich auch die ökonomische Teilhabe dazu. Natürlich müssen auch die Arbeitnehmer vom Erfolg ihres Unternehmens etwas haben. Und wenn ich gesagt habe, Leistung muss sich lohnen, so bedeutet das in diesem Zusammenhang auch, Arbeit muss sich lohnen. Wenn Mitarbeiter zu Mitinhabern werden, dann trifft das den Kern der liberalen Idee. Aber, meine Damen und Herren, das heißt doch nicht gleich, dass es wieder Investivlöhne mit staatlichen Umverteilungsprogrammen geben muss. Das ist doch der Denkfehler. Ja, wir wollen mehr Beteiligung der Arbeitnehmer an ihrem Betrieb. Aber das kann nicht wieder zu neuen Steuermilliarden führen, die dafür vom Staat ausgegeben werden, in der Hoffnung, man hat sich ein paar Anhänger dann für die jeweiligen Regierungsparteien gesichert. Das ist falsch. Es ist ein anderer Ansatz notwendig, ein klassischer liberaler Ansatz. Wir Liberale, wir wollen kein Volkseigentum, wir wollen ein Volk von Eigentümern. Das ist unsere Geisteshaltung. Und wir Liberale, wir schützen die Bedürftigen nicht nur mit unserem Herz, sondern wir geben ihnen auch unseren Verstand. Was passiert, wenn der Verstand ausgeschaltet wird? Das sahen wir einst bei Norbert Blüm und der Rente und sehen wir heute bei Ulla Schmidt und der Gesundheit. Das ist ja eine Sozialpolitik der Illusionen und die geht zuerst auf Kosten der Schwächsten. Und ich finde es schon sehr fragwürdig, dass jetzt bei dem Thema Gesundheitsreform die Regierungsparteien sich mit Gutachten gegenseitig bekämpfen. Das ist, glaube ich, der totale Tiefpunkt der Regierungskunst, wenn zwei Regierungsparteien auf gleicher Augenhöhe sich gegenseitig Gutachten und Gegengutachten um die Ohren hauen müssen, damit sie dann einigermaßen gesichtswahrend einen eigenen Kompromiss zustande bringen können. Das hat ja mit Regierungskunst nichts mehr zu tun. Ich sage Ihnen übrigens, das Stück, was da gerade aufgeführt wird, ist nicht nur für die Gesundheitspolitik dramatisch. Es ist in Wahrheit auch ein ziemlich abscheuliches Stück, das dazu führen wird, dass leider mehr oder mehr Bürger sich von der Politik insgesamt abwenden. Und das ist genau die falsche Antwort. Nicht abwenden, Bürgerinnen und Bürger, wenn ihr so einen Gesundheitsmurks seht, einbringen und die Gegenkraft stärken, die für freiheitliche Gesundheitspolitik eintritt. Das ist die Antwort. Ich begrüße, dass die drei von der FDP mitgestellten Landesregierungen bereits öffentlich erklärt haben, dass das, was derzeit als Gesundheitskompromiss von der Bundesregierung vorgelegt worden ist, nicht die Zustimmung dieser Länder finden kann. Und meine Damen und Herren, das ist eben nicht nur die Frage von Verteilung zwischen Ländern. Es kann ja nicht darum gehen, ob Hamburg etwas weniger und Baden-Württemberg etwas weniger und dann ein paar andere Länder etwas mehr haben. Das ist doch wirklich in Wahrheit das Denken von politischen Funktionären, hat aber wirklich nichts mehr mit dem Empfinden der Bürgerinnen und Bürger zu tun. Es geht in Wahrheit um die Frage, was steckt da drin? Und ich bleibe dabei. Das, was bisher vorgelegt worden ist, ist Kassensozialismus. Die Planwirtschaft ist überall auf der Welt gescheitert. Warum wollen wir sie ausgerechnet in Deutschland in der Gesundheitspolitik jetzt einführen? Absurd, meine sehr geehrten Damen und Herren. Völlig absurd. Und jetzt wird der Gesundheitsfonds soll jetzt kommen und dieser Gesundheitsfonds, meine sehr geehrten Damen und Herren, der soll dann Beiträge einziehen, verwalten und auszahlen. Gleichzeitig sollen die Krankenkassen, die Versicherungen Beiträge immer noch einziehen, verwalten und auszahlen. Es wäre das erste Mal in der ganzen Geschichte der Menschheit, dass zwei Bürokratien preiswerter sind als eine. Das kann man auf den ersten Blick entlarven, meine sehr geehrten Damen und Herren. Da muss man gar nicht zur bewährten Sumpftheorie greifen, obwohl sie mir viel Freude gemacht hat. Ich sage Ihnen übrigens auch, das, was die CSU derzeit aufführt, ist ja das klassische Spiel. Der bayerische Löwe brüllt in München und landet dann als Miezekätzchen in Berlin am Koalitionstisch. Davon kann sich kein Bürger etwas kaufen. Und ich meine, der Kollege Stoiber, der ja, was die Frage berechenbarer persönlicher Entscheidungsstärke immer genau wusste, was er will, wohin er will oder dann doch nicht mehr, der ist jetzt schon gefordert. Verehrte Öffentlichkeit, zur Überraschung aller unserer Zuschauer möchte ich hiermit Ihnen noch einmal vortragen. Diese Bundesregierung wird von drei Parteien getragen. Der CDU, der SPD und auch der CSU. Die CSU hat es in der Hand, jetzt die Notbremse bei diesem Gesundheitsmurks zu ziehen. Und deswegen fordere ich Edmund Stoiber auf, nicht nur den Mund zu spitzen, sondern auch zu pfeifen und im Interesse der Bürgerinnen und Bürger dieses verkorkste Gesundheitsmodell zu den Akten zu legen. Dann beginnen wir einen überparteilichen Neuanfang. Meine Partei ist dazu bereit, weil Deutschland eine neue Gesundheitspolitik braucht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Diese gescheiterte Sozialpolitik, sie ist ja in Wahrheit die organisierte Verantwortungslosigkeit, weil die Menschen durch den Staat regelrecht gehindert werden, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Aber Verantwortung ist zunächst einmal höchst persönlich. Und das gilt übrigens in allen anderen Politikbereichen auch. Wenn ein 15-jähriger Straftäter eine Frau niederschlägt und ihre Handtasche klaut, dann wird das regelmäßig mit einer schweren Kindheit entschuldigt. Über die gewalttätigen Ausschreitungen, die jedes Jahr zum 1. Mai in Berlin stattfinden, wird inzwischen berichtet, als handle es sich um Karneval. Mit psychotherapeutischen Erklärungsversuchen wird über den angeblichen Zorn in bestimmten Milieus geschrieben. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, wer Autos anzündet, gehört nicht therapiert, er gehört inhaftiert. Graffiti an Hauswänden, das soll künstlerische Freiheit sein. Es ist in Wahrheit nichts anderes als Sachbeschädigung und Respektlosigkeit gegenüber seinem Nächsten. Und wenn Ladendiebstahl, Schwarzfahren und Gewalt in unseren Schulen als jugendliche Unausgeglichenheit verharmlost werden, dann geht der Respekt vor unseren Regeln verloren. Freiheit ist nicht grenzenlos, sondern Freiheit ist nur dann richtig, wenn sie die Verantwortung in sich trägt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Aber jeder muss auch die Verantwortung für das übernehmen, was er tut. Das gilt für Menschen, die hier leben, aber es gilt ausdrücklich auch für diejenigen, die zu uns kommen. Ich bin kein Anhänger jeder einzelnen Frage in den Einbürgerungstests, aber warum genieren wir uns eigentlich, selbstverständliche Anforderungen an diejenigen zu stellen, die in unserem Land leben wollen? Wir dürfen verlangen, dass derjenige, der sich in Deutschland eine Zukunft aufbauen möchte, auch die deutsche Sprache lernt. Das Angebot für Sprachkurse muss vom Staat kommen. Aber es liegt in der persönlichen Verantwortung jedes Einzelnen, dieses Angebot auch anzunehmen. Und wer es ausschlägt, muss wissen, dass das für ihn nicht ohne Konsequenzen bleibt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir dürfen verlangen, dass diejenigen, die bei uns leben wollen, sich an Regeln halten, die in unserer Gesellschaft gelten. Wer seine Tochter aus der Schule nimmt, weil er meint, dass Frauen keine Ausbildung brauchen, der verstößt gegen unsere Grundwerte und der findet den energischen Widerstand der Liberalen. Denn liberal heißt nicht beliebig. Liberalität ist das Gegenteil von Beliebigkeit. Und das unterscheidet uns auch durchaus von dem einen oder anderen Mitbewerber. Denn es ist schon seltsam, dass diejenigen, denen das Antidiskriminierungsgesetz nicht weit genug gehen konnte, bei muslimisch begründeter Diskriminierung von Frauen regelmäßig ihr multikulturelles Auge zudrücken. Das ist nicht liberal und Toleranz gegenüber der Intoleranz ist nicht liberal, sondern die pure Dummheit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Religion ist eben keine Entschuldigung für die Missachtung unserer Werte. Wir müssen bei den Werten früh beginnen. Und Bildung ist aus unserer Sicht mehr als die reine Wissensaufnahme. Bildung bedeutet auch, und es mag sich altmodisch anhören, aber es ist dringend notwendig, wenn man sich mal wirklich mit den Vorgängen, und zwar übrigens nicht nur von Berliner Schulen, befasst. Muss ja mal ausgesprochen werden. Mit keiner meint, ihnen ginge das nichts an. Bildung bedeutet Erziehung. Und bei aller Notwendigkeit von vorschulischer Betreuung, von Ganztagsschulen, für die wir ja sind als Liberale, von weniger Unterrichtsausfall, soll doch nicht verschwiegen werden, Erziehung findet zuerst in der Familie statt. Und dass wir Liberale mit unserer Steuerpolitik insbesondere Familien entlasten wollen, ist eben nicht nur ein Gebot der ökonomischen Vernunft, sondern es ist zuallererst Ausdruck unserer gesellschaftspolitischen Verantwortung. Zur Bildung zählt übrigens auch die musische und kulturelle Erziehung. Es ist ein Drama, dass in manchen Bundesländern fast 80% alles des Musikunterrichts an den Schulen ausfällt. Kultur ist mehr als der Zuckerguss auf einem wirtschaftlichen Erfolg. Kultur ist in Wahrheit die Grundlage für jeden wirtschaftlichen Erfolg. Denn Kultur ist Vielfalt. Nur in der vielfältigen Gesellschaft entsteht Kreativität, die man für Erfindungen und wirtschaftlichen Erfolg braucht. Und deswegen ist es auch so falsch, bei Kulturausgaben der öffentlichen Hand von Subventionen zu sprechen. Seit wann subventionieren wir den Geist? Kulturausgaben sind in Wahrheit Investitionen in den Geist und damit auch in unsere Zukunft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bleibe dabei. Mehr noch als der Wettbewerb um das beste Steuersystem entscheidet der Wettbewerb um das beste Bildungssystem über den Aufstieg und den Fall von Nationen. Meine Damen und Herren, ich habe vor wenigen Tagen einen halbrunden Geburtstag gefeiert und habe da eine Tageszeitung von einem Parteifreund geschenkt bekommen, die genau am Tag meiner Geburt erschienen ist. Das war im Jahr 1961. In der Ausgabe wird berichtet, dass die Lufthansa in diesem Jahr 150.000 Passagiere befördert hat. Das war der höchste Wert bisher. Heute reisen übrigens mit dieser Fluggesellschaft 55 Millionen Passagiere und wir wissen, es sind noch einige andere Fluggesellschaften dazugekommen. Die Welt hat sich total verändert. Ich selbst kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie Ende der 70er Jahre die ersten japanischen Autos in Deutschland auf den Markt kamen. Die Konkurrenz wurde müde belächelt. Damals fuhren von Mitsubishi 5.500 Autos in Deutschland. Mehr als 700.000 Autos aus dem Hause dieses Herstellers fahren heute auf bundesdeutschen Straßen. In den nächsten Monaten wird China die erste Mittelklasse-Limousine nach Deutschland exportieren. Und wieder beobachten wir den gleichen Reflex. Viele reden die Konkurrenz aus China klein. Die können vielleicht billig sein, aber gut bestimmt nicht. Sie trauen diesen Produkten made in China höchstens in einem billigen Massenproduktionszusammenhang. Haben wir nichts gelernt? Haben wir so wenig gelernt, dass wir auf diesem hohen Ross der ökonomischen Ignoranz sitzen bleiben wollen? Meine Damen und Herren, wie werden wir wohl in 10 oder 20 Jahren über Autos aus China denken, wenn nämlich aus dem Wettbewerb der Preise auch ein Wettbewerb der Qualität spürbar geworden ist? Die jungen Liberalen hier, verständlicherweise, sie werden 25 Jahre für einen unglaublich langen Zeitraum halten. Wir andere wissen, gemessen an den Umbrüchen ist eine solche Zeitspanne wenig. Und das ist das Besondere an der globalisierten Welt, dass nämlich 20 Jahre über den Wohlstand einer Nation entscheiden können. Es geht nicht darum, Ängste zu schüren, aber es ist kein Naturgesetz, dass Deutschland in der ersten Liga der Welt immer mitspielen muss. Wir müssen uns endlich den wirklichen neuen Menschheitsfragen zuwenden, nach den großen klassischen Krieg und Frieden, die in liberaler Außenpolitik immer in guten Händen war. Meine Damen und Herren, es sind drei Felder, über die ich sprechen möchte: Bildung und Forschung, Energie sowie Demografie. Bildung und Forschung. Es ist doch jedem klar, dass wir nicht mit Löhnen aus diesen Ländern konkurrieren können. Wir werden nie billiger sein können als eine chinesische Arbeitsstunde. Aber wenn wir schon nicht billiger sein können, dann müssen wir wenigstens besser sein. Das Einzige, was wir haben, ist in Wahrheit Köpfchen. Das ist der Rohstoff der Deutschen, was wir zwischen den Ohren tragen. Und dass wir die Kohle subventionieren, aber den Geist und die Bildung vernachlässigen, ist eine dramatische, falsche Finanzverteilung zwischen der Verlängerung von Vergangenheit und damit gewinnen wir eben nicht die Zukunft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber das ist nicht nur Theorie, sondern meine Freunde wissen das, das ist Praxis. Dass Deutschland im letzten Jahr bei der Europäischen Union beim Thema Stammzellenforschung auf der Bremse gestanden hat, ist unverantwortlich. Denn, meine Damen und Herren, was ist das für ein seltsamer Zustand, auf den auch Cornelia Pieper zu Recht immer hinweist? Die Stammzellenforschung wird in Europa finanziell unterstützt. Und dieselben Forscher, die das wahrnehmen wollen, werden in Deutschland kriminalisiert. Sie machen sich strafbar. Meine Damen und Herren, wir müssten bei diesen neuen Produkten im Interesse neuester Medikamente, im Interesse auch wichtiger chemischer Produktionsprozesse, wir müssten auch im Interesse der Ökologie, des Umweltschutzes bei diesen neuen Technologien an der Spitze stehen, anstatt dass wir sie in Deutschland ideologisch bedingt abwickeln. Es muss eine Partei geben, die sich ohne Wenn und Aber dazu bekennt, dass man Chancen der Zukunft nutzt. Weil wer die Risiken nur sieht, der verpasst auch alle Chancen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das gilt genauso für die Energie. Die Kosten für Energie, das wird der Brotpreis des 21. Jahrhunderts sein. Glaubt hier eigentlich wirklich jemand, dass Russland mit Gazprom so als Akt von Mutter Teresa sich in deutsche Fußballvereine oder andere große Unternehmen einkauft bzw. einkaufen möchte? Wer glaubt das eigentlich? Das ist in Wahrheit das Bestreben eines Landes, und aus Sicht dieses Landes kann ich das verstehen, auch wenn ich vieles andere zu kritisieren hätte, sich den Status der Weltmacht, den man bei militärischen und ökonomischen zunächst verloren hat, zurückzuerobern durch Energie und die Kraft, die politische Macht, die man damit ausüben kann. Und was tun wir in Deutschland, Frau Merkel? Genauso übrigens wie Herr Gabriel. Und der hat ja nichts anderes. Beim Umweltministerium hat sich ja lediglich äußerlich, figürlich was verändert. Ansonsten ist das ja exakt dieselbe Haltung. Raus, Aussteigermentalität, die dort herrscht. Wir wickeln ab. In der Gruppe der G8, und wir sind ja stolz darauf, Klaus Kinkel, dass wir, wie zu Ihrer Zeit, jetzt ja auch die Präsidentschaft haben werden, haben alle anderen Nationen erklärt, sie wollen bei der Kernenergie bleiben oder sogar ausbauen. Und nur, dass Sie diese drei Zahlen einmal gehört haben, weil es ist übrigens das größte zivile Investitionsprogramm in der Geschichte der Menschheit seit den Pyramiden. Weltweit befinden sich derzeit 30 neue Kernkraftanlagen im Bau. Weitere 39 sind genehmigt und insgesamt 160 sind bereits geplant. Es geht hier eben nicht um Laufzeiten. Es geht darum, was wir international aus deutscher Spitzenkerntechnik machen wollen. Wollen wir eine Ausstiegsideologie oder wollen wir mit deutscher Spitzentechnologie dabei sein, wenn weltweit eine neue Generation von Kraftwerken entsteht? Und was macht es ökologisch für einen Sinn, dass wir in Deutschland abschalten, ideologisch vor der Zeit, und am Tag danach holen wir den Strom aus sehr viel unsicheren Kraftwerken aus dem Ausland nach Deutschland rein? Das ist einfach ökologischer Irrsinn, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich möchte Thilo Bode dazu zitieren, den ehemaligen Chef von Greenpeace. Der sagt dazu, die Umweltbewegung sollte deshalb aufhören, Beruhigungstabletten zu verteilen, indem sie suggeriert, Windräder könnten den Klimakollaps vermeiden. Meine Damen und Herren, wir brauchen eine neue Energiepolitik der Vernunft, die den Verstand einschaltet. Und wir brauchen vor allen Dingen diese neue Klimapolitik im Zusammenhang mit einem Energiemix. Dazu gehören die fossilen Energieträger. Wir wissen, dass das derzeit gar nicht denkbar ist, darauf zu verzichten. Und meine Damen und Herren, dazu zählen natürlich auch und ausdrücklich die erneuerbaren Energiegewinnungsformen. Aber Sie müssen sich übrigens auch irgendwann mal dann auch rechnen können, jedenfalls theoretisch. Und wenn wir beispielsweise bestimmte Windrad-Ideologien kritisiert haben, dann deshalb, weil es keinen Sinn macht, Subventionen je höher auszuschütten, desto windärmer die Gegend ist. So war es ja bisher, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nein, das ist ja eine Tatsache. Also das ist ja nun wirklich so. Denktheoretisch war die Subventionierung für das Windrad im windstillen Kreuzberger Hinterhof in der Nachbarschaft von Frau Kühners am höchsten. Hat ja nichts mit ökonomischer und ökologischer Vernunft zu tun. Intelligente Umweltpolitik setzt auf einen Energiemix, setzt darauf, dass wir uns dem Klimawandel entgegenstellen, auch ausdrücklich dadurch, indem wir die Emission von CO2 verringern. Und deswegen müssen wir einen Energiemix mit deutscher Spitzentechnologie vertreten in der Welt. Und ich kann nur alle dazu aufrufen, hier im Interesse des Klimaschutzes mitzumachen. Nicht diejenigen, die rufen, abschalten, dienen der Umwelt, sondern diejenigen, die sich auf dem Weg machen, mit neuen Technologien ans Werk zu gehen, schützen die Umwelt. Wir sind eine bessere Umweltschutzpartei als manche unserer Mitbewerber, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das Dritte, was ich ansprechen möchte, ist ebenfalls sehr grundsätzlich. In Deutschland reden wir über die Demografie, aber wir diskutieren das in Wahrheit viel zu verkürzt. Und wenn wir das Jahr 2007 auch als ein Jahr begreifen, wo über Werte und Grundsätze über den Tellerrand hinaus gedacht wird, muss das hier erwähnt werden. Demografie wird in Deutschland zunächst einmal diskutiert vor dem Hintergrund auch der Finanzierbarkeit unserer sozialen Sicherungssysteme. Und das ist notwendig. Und wir haben, das darf ich mit Stolz sagen, zu allem ein schlüssiges Konzept vorgelegt. Von Andreas Pinkwart, von all den Kolleginnen und Kollegen, die hier sitzen, im jeweiligen Fachbereich immer und immer wieder vorgelegt. Es geht aber in Wahrheit bei der Demografie vor allen Dingen um die demografische Entwicklung der Welt. Über die muss Deutschland reden. Ich habe ein kleines Schlüsselerlebnis im letzten Jahr gehabt. Da saß ich in einem Flugzeug von Frankfurt nach Berlin nach einer Veranstaltung und neben mir saß ein etwa gleichaltriger Mann, Anfang, Mitte 40. Und der war übernächtigt, der kam gerade aus Indien, wo er 9 Monate für ein deutsches Unternehmen gearbeitet hat. Wir kamen ein bisschen ins Gespräch und dann sagte der zu mir, Herr Westerwelle, Sie wissen gar nicht, wie schön das ist, mal wieder nach Deutschland zu kommen. Ich sage, das kann ich mir denken, wenn man so lange in Indien... Nein, auch deswegen nicht, das ist da alles schon eigentlich sehr schön und ich bin da auch gerne und das ist ja eine super spannende Aufgabe. Aber wissen Sie, was das Besondere ist? In Indien sind Sie mit Anfang 40 ein alter Mann. Es ist so schön, hier mal wieder zu den Jüngeren zu zählen. Darauf schlägt man nach, schaut mal ein bisschen nach. Und meine Damen und Herren, in Indien leben bei über 1 Milliarde Menschen gut 400 Millionen, die jünger sind als 15 Jahre. In Brasilien, einem völlig unterschätzten, kann Ihnen Werner Heuer Bände zu erzählen, ein völlig unterschätzter Kontinent, in Brasilien, also Südamerika, in Brasilien selbst leben knapp 190 Millionen Menschen. Davon sind 54 Millionen jünger als 15 Jahre. Und meine Damen und Herren, das sind junge, aufstrebende Gesellschaften. Und wir nehmen das alles noch nicht so für voll und sagen, naja, was ist denn eigentlich, wenn die jungen Länder anfangen, ihre jungen Leute nicht nur als billige Arbeitskräfte auszubeuten, sondern auch mal zu qualifizieren? Was ist denn dann? Glaubt ihr eigentlich, dass strukturell jemand, der da lebt, dümmer ist als jemand, der hier lebt? Das ist eine Frage der Bildung, der Ausbildung, der Chancen, der Möglichkeiten. Die wollen ihre Lebensträume verwirklichen. Das ist nämlich deren Chance der Globalisierung, dass aus Ländern der dritten Welt in relativ zügiger Zeit erste Welt werden kann. Und wir ignorieren das? Meine Damen und Herren, ein ganz, ganz schwerer Fehler. Die Globalisierung ist nämlich in Wahrheit auch eine Chance für uns, zum Beispiel unsere Werte in andere Länder zu tragen, eine Chance für uns, sich mit den Ländern auszutauschen und vielleicht sogar zu verbünden, die gemeinsame Wurzeln haben. Warum nutzen wir nicht beispielsweise unsere gemeinsamen historischen Wurzeln mit Südamerika? Warum nutzen wir das nicht und bauen die Beziehungen nicht aus? Andere Staaten gehen da viel zielgerichteter vor. Vor gut 2 Monaten, Sie haben es alle in den Nachrichten gesehen, Anfang November, fand in Peking der China-Afrika-Gipfel statt. 48 afrikanische Regierungsvertreter waren nach Peking gereist. Allein in einer Gipfelwoche wurden Verträge in einem Gesamtvolumen von fast 2 Milliarden Euro geschlossen. Darüber hinaus gewährte die chinesische Regierung den Afrikanern Kredite in Höhe von 5 Milliarden Euro, verdoppelte seine Entwicklungshilfe und kündigte die Streichung der Schulden für die ärmsten Nationen an. Dass das etwas mit Rohstoffen zu tun hat, muss man nicht weiter erläutern. Meine Damen und Herren, das ist das, was China macht. Was macht Deutschland? Deutschland hat China seit 2003 über 300 Millionen Euro Entwicklungshilfe überwiesen. Nur zu Ihrer Erinnerung, China ist das Land, das den Transrapid nachbaut, das Land, das eine eigene Luftfahrtindustrie anstrebt und das Land, was gerade durch die Schlagzeile gegangen ist, weil es den Weltraum erobern möchte. Vielleicht kommen wir langsam mal von unserem hohen Ross runter und begreifen, es gibt keinen Grund für teutonische Hochnäsigkeit. Wir müssen die Konkurrenz in der Welt endlich ernst nehmen und auch für voll nehmen, indem wir in Deutschland unsere Strukturen verändern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was sind denn in der Außenpolitik unsere eigenen Interessen? Was sind denn unsere nationalen Prioritäten der deutschen Außenpolitik? Darf man das nicht mehr sagen? Seit wann darf Außenpolitik nicht auch interessensgeleitet sein? Es war übrigens mal anders. Zur Zeit, als Klaus Kinkel, Hans-Dietrich Genscher und Walter Scheel Verantwortung getragen haben. Es hat sich schleichend verabschiedet, meine Damen und Herren. Haben wir eigentlich eine außenpolitische Strategie? Nein, wir haben einen Außenminister, der großartig das Land repräsentiert im Ausland. Aber das macht's noch nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sondern es muss auch einfach mal eine Diskussion in diesem Land beginnen, was sind unsere eigenen nationalen und europäischen Interessen. Und unsere außenpolitische Stärke, das ist unsere wirtschaftliche Bedeutung. Es ist die diplomatische Klugheit. Es ist übrigens auch unsere menschliche Hilfsbereitschaft. Das müssen die Stärken unserer Außenpolitik sein. Militärische Einsätze stehen für Liberale eben nicht am Anfang, sondern erst am Schluss von Problemlösungen. Ich habe meine Probleme mit dieser Militärangebotspolitik der neuen Bundesregierung, meine Damen und Herren. Zunächst einmal muss man zivile Möglichkeiten nutzen und dann kann man über militärische Einsätze auch mit unserer Zustimmung diskutieren. Und ich halte es für einen Fehler, wenn wir uns unter Druck setzen lassen, beispielsweise jetzt bei der Afghanistan-Diskussion, Ausweitung des Mandats in den Süden. Wie kommen wir eigentlich dazu, uns unter Druck setzen zu lassen, nach dem Motto, ihr seid ja nur im friedlichen Norden und im Süden, da stellt ihr euch nicht eurer gefährlichen Verantwortung. Ich sage Ihnen eins dazu, wir erfüllen exakt die Aufgaben, die wir im Bündnis übernommen haben. Und wenn wir im Norden eben auch durch zivile Hilfe, wenn wir im Norden mit Wiederaufbau vor allen Dingen gewirkt haben und auch deshalb es dort friedlicher ist als andere, die in anderen Regionen mit Luftbomben vor allen Dingen gearbeitet haben und meinten, das ersetze eine politische Strategie, dann, meine Damen und Herren, tragen wir dafür nicht die Verantwortung. Das, was wir tun, tun wir mit voller Kraft, mit voller Verantwortung. Wir stehen hinter unseren Soldatinnen und Soldaten, aber es ist ein Irrtum zu glauben, dass man die Militäreinsätze in der Welt immer mehr aus Deutschland heraus ausweiten könnte. Wirtschaft ist unser Erfolg, Diplomatie ist unser Erfolg. Das war die Kunst liberaler Außenpolitik, aber nicht zuerst überall Truppen anzubieten, wie das der jetzige Verteidigungsminister leider zu oft tut, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ein Teil unserer außenpolitischen Strategie in Zeiten der Globalisierung muss sein, dass wir die Europäische Union als Chance sehen. Seit einer Woche hat die Europäische Union 27 Mitgliedstaaten. Das beunruhigt den einen oder anderen. Und es gäbe manches auch darüber zu sagen, auch an Kritischen dazu zu sagen. Übrigens hätte ich etwas dagegen, wenn wir immer nur so tun, als käme die gesamte Bürokratie aus Europa. Das ist schon etwas seltsam. Herr Barroso hat zu Recht in einer Fernsehsendung im Dezember gerade öffentlich erklärt, nach seinem Kenntnisstand gäbe es kein einziges Land in ganz Europa, das diese Antidiskriminierungsrichtlinie der Europäischen Union so überbürokratisch umgesetzt hätte wie Deutschland. Und meine Damen und Herren, habe ich es ungern, dass das von unseren nach Brüssel abgegeben wird. Das sind dann schon unsere, die dafür Verantwortung tragen. Ich habe gar keinen Zweifel daran, dass insbesondere die Union pumperl stolz ist auf dieses Antidiskriminierungsgesetz, was sie immer übrigens bekämpft haben. Alle reden über die Mehrwertsteuerlüge. Ich möchte auch mal, wenn ich darf, bitte diese Antidiskriminierungslüge erzählen. Da wird keiner Minderheit geholfen. Da wird in Wahrheit nur Bürokratie über Deutschland gebracht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber Europa, das ist in Wahrheit eine Chance. Wenn uns Europa in den letzten Jahrzehnten nicht mehr gebracht hätte als Frieden, es hätte sich schon gelohnt. Das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Aber in Wahrheit ist es auch die Antwort genau auf all diese Entwicklungen, die ich Ihnen genannt habe, bei der Globalisierung. Ein größerer Binnenmarkt. Glauben wir wirklich, wir könnten das alleine schaffen? Das können wir nicht. Ein größerer und großer Binnenmarkt ist eine Chance für uns. Und verehrte Anwesende, wir müssen es doch nicht Österreich überlassen, die Investitionsbrücken nach Ost- und Südosteuropa zu bauen. Das könnten wir doch auch selber tun. Das könnte doch auch ein Schwerpunkt unserer Politik sein. Die haben übrigens großen ökonomischen Erfolg. Manches ist durch die neue Regierung korrigiert worden in der Außenpolitik. Ich finde das gut. Beispielsweise, dass diese Achsenbildung ein Ende hat. Paris, Berlin, Moskau und was da sonst noch alles geredet wurde. Ich halte es für strategisch richtig, eine Energiepartnerschaft mit Russland aufzubauen, aber nicht um den Preis des Stillschweigens bei Menschenrechtsverletzungen. Und wer glaubt, dass lupenreine Demokraten in Russland herrschen, der hat sich in meinen Augen wirklich von der Realität auch verabschiedet, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bei allem, was auch positiv anerkannt werden soll. Wir gehen unseren Weg und wir gehen unseren Weg in allen politischen Bereichen. Als wir im letzten Jahr den Untersuchungsausschuss zu den Vorgängen zur Entführung deutscher Staatsangehöriger durchgesetzt haben, haben das manche kritisiert. Was ist uns alles von der Regierung vorgehalten worden? Wir würden ja sogar die Sicherheit der Fußball-Weltmeisterschaft gefährden, wenn wir aufklären möchten, dass es vielleicht doch nicht in Ordnung ist, dass der amerikanische Geheimdienst deutsche Staatsangehörige verschleppt und foltert. Und meine Damen und Herren, das ist eben auch eine Schuldigkeit von uns als Rechtsstaatspartei gegenüber unserem Volk. Die FDP, die FDP hat von Anfang an bei all dem, was derzeit diskutiert wird, sich klar und eindeutig aufgestellt. Wir haben anders als die anderen Parteien, übrigens, das Luftsicherheitsgesetz wurde von Union, SPD und Grünen, die im Augenblick da so Sirenengesänge ablassen, verabschiedet. Wir waren dagegen und unsere Liberalen haben es dann, Sabine Lörderer-Schnarrenberger, Kolleginnen und Kollegen, Parteifreunde, vor oder in Karlsruhe vor dem Verfassungsgericht gestoppt. In meinen Augen habt ihr da wirklich Rechtsgeschichte geschrieben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn jetzt der Bundesinnenminister mit der Neuauflage in Schwarz kommt, dann sage ich Ihnen, werden wir uns da ganz klar gegenstellen. Es gibt nach unserer Verfassung ein Recht auf Leben. Die Menschenwürde ist unantastbar. Und meine Damen und Herren, dazu zählt es auch, dass man das Leben von Unschuldigen nicht gesetzlich gegeneinander abwägen kann und mit der Rechtskonstruktion eines Kriegsrechts zum Abschuss freigeben kann. Das ist mit uns nicht zu machen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben als Liberale unsere Pflicht getan. Wir regieren in 3 Landesregionen, wo fast die Hälfte der Bevölkerung lebt, in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und hier in Baden-Württemberg, unser Land mit. Wir haben im Parlament die Fahne der Liberalen getragen und ich glaube, man kann sagen, wir sind unserem Anspruch als stärkste Oppositionsfraktion auch wirklich gerecht geworden. Wir haben in Karlsruhe, wo es nicht anders ging, geklagt und dort zur Einhaltung unseres Grundgesetzes beigetragen. Und meine Damen und Herren, wenn der Herr Bundespräsident Gesetze nicht unterzeichnet, weil er zu dem Ergebnis kommt, dieses Gesetz ist nicht verfassungsgemäß, dann ist es nicht an den Regierungsparteien, die diese schlampige Gesetzgebung zu verantworten haben, den Bundespräsidenten dafür zu beschimpfen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir Freidemokraten, wir haben alle Chancen. Wir wollen die Zeit nutzen, unsere Stärken zu stärken, aber wir wollen natürlich auch neue Bevölkerungskreise erreichen. Ja, wir wollen neue Anhänger für die FDP gewinnen. Glauben Sie nicht die Vorurteile, die über uns verbreitet werden, sondern setzen Sie auf das, was wir Ihnen sagen und das, was wir Ihnen zeigen. Ich danke unseren Bürgerinnen und Bürgern dafür, dass sie uns im letzten Jahr so stark gemacht haben. Bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, in Berlin, auch und ausdrücklich, worüber ich mich sehr, sehr freue, mit dem besten Wahlergebnis aller Landtagswahlen hier in Baden-Württemberg mit 11%. Darauf sind wir stolz und Sie erlauben mir, dass ich bitte auch hier in Baden-Württemberg eine besondere Portion des Dankes und auch des Stolzes auf meine Parteifreunde nach Mecklenburg-Vorpommern geben darf. Das ist ein gutes Zeichen, dass das beste Landtagswahlergebnis des letzten Jahres in Baden-Württemberg und gleich das zweitbeste Wahlergebnis in Ostdeutschland in Mecklenburg-Vorpommern bei euch gewesen ist, mit fast 10%. Wer hätte das für möglich gehalten? Die FDP wächst und sie ist eine der drei gesamtdeutschen Parteien. Es gibt drei Regionalparteien und es gibt drei gesamtdeutsche Parteien. Die drei gesamtdeutschen Parteien sind CDU, SPD und die immer mehr aufschließende FDP. Der eine oder andere meint, meine Damen und Herren, dass die sogenannten Volksparteien Bindungswirkung nachlassen. Das sei ein demokratisches Unglück. Ich sehe darin ein Zeichen der demokratischen Reife. Und meine Damen und Herren, man muss es doch mal sagen, es war doch in früheren Zeiten beinahe so, dass man in bestimmten Wahlkreisen einen Besenstiel schwarz anstreichen konnte und der wurde gewählt, wenn CDU drauf stand. Und es war auch so, dass du in manchen Wahlkreisen einen Schrubber rot anmalen konntest und du schriebst SPD drauf und der wurde gewählt. Ist es nicht schön, dass unsere Bürgerinnen und Bürger endlich sehen, auch in der Politik, Wettbewerb belebt das Geschäft. Keiner wählt Union, weil schon die Mutter immer beim Ortsverein der CDU gewesen ist. Keiner wählt SPD, weil schon der Vater immer das rote Parteibuch hatte, sondern die Bürger entscheiden von Wahl zu Wahl. Das ist gut. Und damit es einen Politikwechsel geben kann in Zukunft, und zwar mit einer stabilen Zweierkonstellation, mache ich Ihnen einfach einen Vorschlag, das, was die anderen beiden Parteien verlieren, fangen wir bei uns auf. Und da wir meine Damen und Herren, das einzige freiheitliche Gegenmodell zu einer Politik von lauter Umverteilern und Staatsbürokraten sind, hat das auch Erfolg. Zu den anderen drei Regionalparteien kann man sich ja nicht hinwenden. Ich meine, die Grünen sind eine Regionalpartei im Westen. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Zwischenruf. Ich werde es Angela Merkel sofort ausrichten. Aber meine Damen und Herren, die Grünen sind im Westen noch erfolgreich und nicht im Osten. Und das ist wichtig. Übrigens im Westen auch längst nicht mehr, wie man sieht, letztes Jahr auch in Rheinland-Pfalz rausgefallen. Das ist eine interessante Veränderung der Parteienlandschaft. Wir warten mal ab, wohin das führt. Und meine Damen und Herren, die Postkommunisten sind erstens inhaltlich keine Alternative, aber vor allen Dingen sind sie eine Partei, die es glücklicherweise geschafft hat, mit ihrem dummen Zeug nicht im Westen Fuß zu fassen. Und dann haben wir noch eine dritte Regionalpartei. Zu Ihrer Freude. Ja, das ist die CSU. Das ist eine südliche Regionalpartei. Und meine Damen und Herren, ich glaube, es ist richtig, dass man in diesem Wettbewerb sich mit Stolz, nicht mit Übermut, aber mit liberalem Selbstbewusstsein zu Wort meldet. Wir sind eine Alternative zu allen anderen Parteien, da wir die einzige Partei in Deutschland sind, die auf die Kraft der Freiheit setzt und weiß, dass das auch mehr Verantwortung jedes Bürgers für sich selbst und seine Nächsten bedeutet. Glück und Gesundheit für Sie alle.